Gut 5 Jahre ist es her, seit ich den Namen Erich Scheirer zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Damals besuchte ich den früheren Stuttgarter Oberlandesgerichtspräsidenten Richard Schmid, um mit ihm einige lange Interviews zu führen. Gleich beim ersten Gespräch drückte mir Richard Schmid ein Buch in die Hand mit dem Titel »Erich Scheirer zum Gedächtnis«. »Kennen Sie den?«, hat er mich gefragt. Und als ich etwas verlegen verneinte, sagte er nur trocken, »sollten Sie aber, das Buch schenke ich Ihnen.« Richard Schmid hatte recht. Je mehr ich mich mit diesem Erich Scheirer beschäftigte, umso mehr war auch für mich klar, den sollte man kennen. Dieser Journalist und Publizist darf nicht vergessen werden. Reinhard Appel, zuletzt Chefredakteur beim ZDF, einer der journalistischen Zöglinge Erich Scheirers, erinnert sich
an eine außerordentliche Persönlichkeit, die sehr viel für das Bewusstsein der jungen Demokratie getan hat, an einen großen Journalisten und einen außerordentlichen Menschen, der auch auf mich ganz persönlich eine sehr prägende Wirkung ausgeübt hat, sowohl journalistisch wie politisch. Ich habe ihm viel zu verdanken.
Es war die letzte Phase im Schaffen von Erich Scheirer, die Reinhard Appel miterlebt hat. Die Jahre von 1946 bis 1954, als Scheirer Mitherausgeber der Stuttgarter Zeitung war, neben Josef Eberle und Franz Karl Mayer. Und überzeugt hat Erich Scheirer durch seine Ansichten und sein Handeln, durch das Vorbild, das er gab.
Ist es seine Furchtlosigkeit vor der Macht? Es war seine Unerschrockenheit, die er ja auch in der Nazizeit bewiesen hat. Es ist seine Nüchternheit, sein Realismus, seine Orientierung an sozialer Gerechtigkeit, an Menschlichkeit, dann sein hochentwickeltes, sensibles Sprachempfinden. Er war eine großartige Persönlichkeit und ich möchte ihn als einen beispielhaften schwäbischen großen Publizisten bezeichnen.
Wie so viele andere kam auch Erich Scheirer nicht auf geradem Weg zum Journalismus. Im Oktober 1887 wurde er in Hemmingen, Oberamt Leonberg, geboren als Sohn eines Schullehrers.
Er wird Primus im Landexamen, jener Einrichtung, die vor allem begabten Beamtensöhnen kostenlos die evangelisch-theologischen Seminare Württembergs öffnet. Humanistische Schulen, herausgewachsen aus den evangelischen Klosterschulen, die den einheimischen evangelischen Pfarrernachwuchs sichern sollen. Von der Schule im Kloster Blaubeuren, wo viel Lateinisch, Griechisch und Hebräisch betrieben wird, kommt er ans Tübinger Stift. Dort studiert er bis 1909 Theologie, wird zum Pfarrer ordiniert, wird Pfarrgehilfe in verschiedenen Pfarreien und an einem Lehrerseminar. Im Jahr 1911 bittet er um Entlassung aus dem Kirchendienst, weil er die Glaubensverpflichtungen nicht erfüllen könne. Die Kirchenbehörde bewilligt die Entlassung schließlich.
So beschreibt der schon erwähnte Richard Schmid das berufliche Vorleben des Journalisten Erich Scheirer. Dessen Bitte um Entlassung aus dem Kirchendienst war eine Überzeugungstat. Zur Begründung schrieb er:
Als ich frisch von der Hochschule weg im Sommer 1909 als Pfarrgehilfe verpflichtet und in der Esslinger Stadtkirche feierlich ordiniert wurde, machte ich mir über den Inhalt dieser Verpflichtung kaum Gedanken. Dreieinigkeit, Erbsünde, Menschwerdung des Gottessohnes, Opfertod, Höllenfahrt, Auferstehung, Wiederkunft, ewige Verdammnis, Verwandlung beim Abendmahl. Alles das war für mich Aberglaube. Im besten Fall Symbol, aber nicht wahrhaftig. Ich hielt den Glauben an diese Heilstatsachen auch wirklich bei der Ausübung des Pfarramts nicht für entscheidend. Als ich dann aber mein Amt auszuüben begann, da kam ich bald in eine böse Zwickmühle. Einerseits war ich verpflichtet, bei den Amtshandlungen dauernd jene Sätze, die für mich Formeln waren, in den Mund zu nehmen und getraute mich nicht, das zu unterlassen. Andererseits hütete ich mich in Predigt und Unterricht sorgfältig, etwas zu sagen, was ich nicht vor mir selber vertreten konnte. So kam ich mir beim Aussprechen der liturgischen Formeln, des Glaubensbekenntnisses und dergleichen mehr und mehr als ganz kläglicher, charakterloser Pfaffe vor. Als Schauspieler, der seinen Spott mit dem trieb, was anderen heilig war.
Im März 1912 begann Scheirer als Redakteur beim Reutlinger Generalanzeiger. Gleichzeitig promovierte er in Tübingen zum Dr. Phil mit einer Arbeit über Christian Friedrich Daniel Schubart als politischer Journalist. Schon bald zeigte sich, hier hat einer seinen Beruf im wirklichen Sinn des Wortes gefunden, das wozu er berufen ist. In seiner Doktorarbeit schreibt Erich Scheirer auch über die politischen Ideen und Bewegungen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich und Nordamerika einen reichen Nährboden finden, in Deutschland aber kaum verbreitet werden. Hier, so Scheirer, fehlte der überzeugte politische Journalist.
Jetzt wäre der geeignete Moment für das Entstehen einer politischen Presse dagewesen. Das Material für einen politischen Anschauungsunterricht im großen Stil war geliefert. Aber es zeigte sich, dass die Lehrkräfte versagten. Ideen in sich tragen und Ideen verbreiten, denken und schreiben, ist nicht ein und dasselbe. Und Menschen, die das Gehorchen so gut gelernt hatten, denen das Unterworfensein so in Fleisch und Blut übergegangen war, wo hätten sie die Kühnheit hernehmen sollen, nun auf einmal frei von der Leber wegzuschreiben und keine Rücksicht mehr zu nehmen?
Man merkt, Erich Scheirer schrieb nicht nur über Schubert, nicht nur über das 18. Jahrhundert. Sein eigenes journalistisches Ethos war geprägt durch historische Analyse und Verantwortungsbewusstsein. Das zeigte sich vor allem in den 20er und 30er Jahren. Zunächst aber ging Scheirer im November 1912 für knapp 2 Jahre nach Berlin und wurde Sekretär Friedrich Naumanns, des Politikers und Sozialreformers. Als Redakteur der Naumannschen Zeitschrift Die Hilfe war er Mitarbeiter und dann Nachfolger von Theodor Heuss. Sofort nach Kriegsbeginn meldet sich Erich Scheirer freiwillig als Soldat. Friedrich Naumann, inzwischen auch zum Imperialisten geworden, sorgt aber bald dafür, dass Scheirer aus dem Kriegsdienst entlassen wird. Er soll als Sekretär der deutsch-türkischen Vereinigung in Konstantinopel mit für gute Beziehungen zum Bündnispartner am Bosporus sorgen. Ab 1917 arbeitet Erich Scheirer an verschiedenen deutschen Zeitungen. Was den Krieg angeht, folgt er der offiziellen patriotischen Linie. Es handelt sich um einen uns aufgezwungenen Verteidigungskrieg. Wie viele glaubt er noch Anfang September 1918 an den Sieg? Niederlage und Revolution lassen ihn erkennen, wie sehr er und das ganze Volk betrogen wurden.
Als Chefredakteur der Heilbronner Neckar-Zeitung sucht er, sich mit den Problemen der jungen Deutschen Republik konstruktiv auseinanderzusetzen. Scheirer erkennt in dem neuen Staat den Willen zu demokratisieren, aber auch die bürokratischen Mauern, die diesem Willen entgegenstehen. Er sieht auch den Willen zur Umgestaltung der Wirtschaft, aber kein klares Programm in dieser Richtung. Die Offenheit der Sprache Scheirers in den Spalten der Neckar-Zeitung missfiel dem konservativ gesinnten Verleger zunehmend. Für die Nummer vom 15. November 1919 hatte Scheirer eine kritische Glosse über den früheren kaiserlichen Staatssekretär Fürich geschrieben, einen Deutschnationalen, der die Legende verbreitete, am Verlust des Krieges sei die deutsche Linke schuld. Der mit Helfferich sympathisierende Verleger war über Scheirers Artikel derart empört, dass er ihn aus der Druckplatte herauskratzen ließ. Die Titelseite der Neckar-Zeitung erschien so an jenem Tag mit einer weißen Lücke und Scheirer verließ das Blatt auf der Stelle.
Der Fall, hier geschildert von Scheirers Biograf Will Schaber, wurde zum Tagesgespräch in Heilbronn. Erich Scheirer entschloss sich zu einem mutigen Schritt. Am 4. Januar 1920 brachte er die erste Nummer einer eigenen Wochenzeitung heraus, die er Heilbronner Sonntagszeitung nannte. Der Leitartikel der ersten Nummer trug den Titel »Mein Programm«.
Wir leben dem Buchstaben nach in einer sozialen und demokratischen Republik. Aber der Geist des Sozialismus und der Demokratie, der Rücksicht, Verständnis, Wohlwollen und Gerechtigkeit bedeutet, ist nicht zum Leben erwacht. Diesem Geist wird diese Zeitung dienen. Sie wird eintreten für die Gleichberechtigung aller Volksgenossen ohne Unterschied des Standes oder Berufs und für das Recht der Allgemeinheit, das vor dem Einzel- oder Gruppeninteresse rangiert. Sie wird kämpfen gegen Standesvorurteile und Eigennutz. Gegen jedwede Ungerechtigkeit und das Erbübel der Deutschen, die Zersplitterung. Der deutsche Einheitsstaat, die Gemeinwirtschaft und die Wahrung der Mittel sind ihre 3 Leitsterne für Politik, Wirtschaft und Gesellschaftsordnung.
17 Jahre erschien die Sonntagszeitung, zuerst unter dem Titel Heilbronner Sonntagszeitung, dann nannte Erich Scheirer das Blatt Süddeutsche Sonntagszeitung, schließlich nur noch schlicht und einfach die Sonntagszeitung. Redaktionsort war zunächst Heilbronn, ab 1925 Stuttgart. Im Frühjahr 1937 erhielt Scheirer Berufs- und Schreibverbot und wurde zum Verkauf der Sonntagszeitung gezwungen. Vor wenigen Wochen erst ist im Elster Verlag Baden-Baden eine Sammlung von Artikeln aus dieser kleinen, mutigen Zeitung erschienen, herausgegeben von dem Publizisten Manfred Busch. Ihn habe ich gefragt, was denn heute noch diese Zeitung aus den 20er und 30er Jahren reizvoll macht.
Da ist zunächst mal, finde ich, etwas ganz Besonderes, ein sehr bewusster Umgang mit Sprache. Das hat der Max Barth mal erwähnt im Nachhinein. Er hat mal gesagt, bei Scheirer konnte man lernen zu schreiben. Und eines der Prinzipien war, dass sozusagen keine überflüssigen Wörter vorkamen. Ich glaube, das ist eine sehr wesentliche Sache in einer Gesellschaft, die ganz inflationäre Medienentwicklung hat. Und ich glaube, das hat auch irgendwo was mit der Sauberkeit des Denkens zu tun, dass man keine Phrasen drischt. Also die Sonntagszeitung hat einen Sprachstil, einen sehr bewussten Sprachstil gepflegt, der es erlaubt und zum Vergnügen macht, dass man diese Zeitung heute noch liest. Da erfährt man einfach sehr, auch über den Schreiber, über persönliche Vorlieben. Und von der inhaltlichen Seite her würde ich sagen, diese Zeitung hat, wenn auch auf verlorenem Posten, aber doch einen sehr mutigen Kampf gekämpft gegen die Rechtsentwicklung, gegen die absehbare Entwicklung, politische Entwicklung, die dann 1933 in den Abgrund geführt hat. Das hat sie mit kleinen und bescheidenen Mitteln getan, aber ich finde, sie hat es also sehr gut getan und sehr kennenswert getan.
Mit 600 Abonnenten, einer Auflage von 1000 Exemplaren, hatte Erich Scheirer im Januar 1920 die Sonntagszeitung begonnen. Die Auflage ließ sich dann Jahr für Jahr steigern. Im Jahr 1925 wurden 5000 erreicht und Mitte 1932 lag das Blatt bei 8000 Exemplaren.
Ich glaube, es war doch eine eingeschworene Gemeinde, die, also zu werben hatte er natürlich wenig Mittel für seine Zeitung, das ist klar. Aber ich nehme an, dass diese Zeitung doch sozusagen durch Mund zu Mund gewirkt hat und ihre Auflagensteigerung erreicht hat. Und dass es doch so ein bescheidener Erfolg war, das hängt wohl damit zusammen, dass diese Sonntagszeitung natürlich auch in ein Leserpotenzial eingedrungen ist, für das schon gesorgt war. Nicht? Da war ja die Weltbühne, da gab es das Tagebuch und andere linke Publikationen, die andere Zeitung, die der Küster gemacht hat, eine pazifistische. Also ich glaube, da war insgesamt vielleicht doch nicht so viel zu holen. Und wer um diese Leserschaft konkurriert hat, musste es notwendig der anderen irgendwo wegnehmen. Also vielleicht war da einfach eins der Leserstamm, als dass der Erfolg noch hätte größer werden können.
Begonnen hat Scheirer, wie gesagt, in Heilbronn. Später ist er dann mit der Redaktion nach Stuttgart umgezogen. Blieb denn, Herr Busch, diese Sonntagszeitung auf die Region um Stuttgart, auf Württemberg begrenzt oder hatte sie ihre Leserschaft im ganzen Reichsgebiet?
Sie hatte sie im ganzen Reichsgebiet. Es gab auch im Ausland Leser. Sie ging bis nach Südamerika, wie ich weiß, beziehungsweise gehört habe. Es waren natürlich Einzelexemplare, das ist auch im Ausland gelesen. Und sie war, also ich würde fast sagen, dass sie in Teilen Norddeutschlands, etwa Berlin und Hamburg, dass sie da einen Großteil ihrer Bezieher hatte. Im Übrigen war sie also schon irgendwo eine von Schwaben gemachte und aus Schwaben kommende Zeitung. Das hat man an ihren Eigenheiten auch gemerkt. Also ich meine, dass da einfach auch so personale oder regionale Veranlagungen ein bisschen durchgeschlagen haben. Ich möchte nicht mal unbedingt auf diesen schwäbischen Sparsinn hinaus, aber so ein bisschen hat es schon gehabt. Dann kamen natürlich so pietistische Traditionen hinzu. Bei Scheirer konnte man sicher sagen, dass sein Sozialismusbegriff auch von seiner Vergangenheit als Stiftler, der in Tübingen war, geprägt war oder gar nicht zu trennen war. Also da haben einfach, glaube ich, ein paar besondere persönliche und sozusagen landsmannschaftliche Bedingungen durchgeschlagen, die man da und dort, glaube ich, spüren kann in den Beiträgen.
So findet man in der Sonntagszeitung bereits in den 20er Jahren auch Ökologiethemen, geschrieben über den sparsamen und pfleglichen Umgang mit der Natur. Ein Thema, das Erich Scheirer persönlich so ernst nahm, dass es auch in der Familie eine große Rolle spielte. Agathe Kunze ist eines der 6 Kinder von Erich und Helene Scheirer.
Das, was wir als Familie immer erlebt haben, das ist vor allem sein ewiger Kampf um Gerechtigkeit, natürlich Fairness. Und was uns als Kindern immer oft, wie man sagt, gegen den Strich ging, das war seine, wie man heute sagen würde, Weltsorge. Er hat also in den 20er Jahren schon verlangt, dass wir zum Beispiel die Abfälle im Haushalt getrennt machen. Und dann gab es ja damals gar keine Möglichkeiten, die in irgendwelche Container zu werfen. Wir mussten also kilometerweit mit dem Handwagen fahren, um irgendwo die Scherben und das Blech oder sowas wegzubringen. Möglichst keins, also keine Konserven und nichts. Und da denke ich heute manchmal dran, wie er erstens verlangt hat, Gift in der Nahrung. Das hat er ja auch in seiner Zeitung vertreten. Und im Haushalt ganz streng bei uns. Was damit zusammenhängt, also dass man keine künstlichen Sachen nimmt. Also alle diese Dinge war er in den 20er Jahren schon dabei und hat behauptet, das macht Krebs. Frage ich mich heute, woher hat er es gewusst? Wer hat das damals schon vertreten?
Wie sah das denn politisch aus? Die Sonntagszeitung hat ja nun eine deutliche politische Linie vertreten. Sie war deutlich auf linkalistischer Seite einzuordnen, hat klaren Kampf gegen die Nazis auch geführt, in frühen Zeiten schon. Hat sich diese politische Überzeugung auch Ihnen gegenüber als Kind vermittelt?
Wir haben vielleicht in der Kindheit nichts davon gemerkt. Nur so viel, dass wir in der Schule, wo ja die Lehrer wussten, wie unser Vater stand, ein bisschen ein Sonderfall waren. Zum Beispiel musste man immer angeben bei irgendwelchen gewissen Anlässen, Religion, nicht? Und mein Vater wäre aus der Kirche ausgetreten und man nannte sich dann Freidenker. Das war mir als Kind immer peinlich, weil in der ganzen Klasse war kein Freidenker. Ich wusste gar nicht recht, was das ist. Das wurde so ein bisschen naserümpfend betrachtet. Aber von der Politik haben wir erst etwas gemerkt, als es in die 30er Jahre ging, als die Haussuchungen bei uns begannen. Und da hat man sich natürlich absolut auf die Seite des Vaters gestellt, obwohl man noch gar nicht so genau wusste, was eigentlich los war.
Charakteristisch für Erich Scheirer und seine Sonntagszeitung war ihre Offenheit. Das gilt auch für die wichtigsten Redakteure und Mitarbeiter, für Max Barth, für Hermann List, Hermann Maute und den Holzschneider Hans Gerner, der viel zum Erscheinungsbild des Blattes beitrug. Offenheit, das hieß auch, man stellte den Themen der pazifistischen Bewegung und der Lebensreformbewegung breiten Raum zur Verfügung. Offenheit bedeutete aber nicht Prinzipienlosigkeit und Beliebigkeit. Noch einmal Manfred Bosch.
Er hat vier Prinzipien gehabt, gegen die er gekämpft hat oder für die er gekämpft hat, je nachdem. Es gibt eine Anzeige, die lautet, die Sonntagszeitung ist demokratisch, sozialistisch, pazifistisch und freigeistig. Und dieser letzte Punkt, freigeistig, bezieht sich also auf die Kirche. Er hat geglaubt, dass die Kirche natürlich ein überdimensionales Gewicht hat und hat also versucht, sozusagen verfassungskonform zu erreichen, dass Religion wirklich zur Privatsache wird. Also der Einfluss der Kirchen war ihm nicht geheuer und er hat sich dagegen also sehr stark gewehrt. Auch gegen die Heuchelei, die damit verbunden war. Also die Kirche war ja natürlich auch auf der rechten Seite zu finden, hat Waffen eingesegnet, diese ganzen Dinge, die man ja weiß. Also das war ihm ständig Angriffsziel natürlich auch.
Erich Scheirer trat entschieden gegen jeden Nationalismus und Militarismus auf. Er verurteilte auch alle Hetze gegen Juden.
Der Antisemitismus in Deutschland ist ein Beweis dafür, wie groß die kulturelle Rückständigkeit unseres Volkes, seine Gebildeten eingeschlossen, noch ist. Denn er ist etwas Barbarisches, eine Erscheinung, die bei einer Kulturnation undenkbar ist.
1920 schrieb Erich Scheirer diese Sätze. Und natürlich war insbesondere der Nationalsozialismus des Adolf Hitler immer wieder Thema heftigster Kritik in der Sonntagszeitung.
Herr Hitler ist der Typ des Demagogen, wie ihn Mommsen in der Person des Appion Treffen schildert. Voll großer Worte und noch größerer Lügen. Von dreister Allwissenheit und unbedingtem Glauben an sich selbst. Wenn nicht der Menschen, doch ihrer Nichtswürdigkeit kundig. Ein gefeierter Meister der Rede wie der Volksverführung.
Erich Scheirer hat sich nie einem der politischen Lager zuordnen lassen, hat nie als Parteigänger der Sozialdemokraten oder der Kommunisten seine Zeitung gemacht. Er hat immer Widerspruch gefordert und provoziert. Nichts schien ihm langweiliger, als seine Leser nur in ihrer Meinung bestärken zu wollen. Und dennoch hat sich das Experiment Sonntagszeitung getragen in einer Zeit, die heute als besonders dogmatisch und ideologisch gilt.
Ein Zuschussbetrieb war die Sonntagszeitung insofern sicher nicht, als Scheirer keine Mittel hatte. Ich glaube, das Ganze hat funktioniert, zumindest vom Anfang her, durch ein großes Maß an Selbstausbeutung. Also es gibt ja schöne Beschreibungen, wie Scheirer alles in einer Person war, Chefredakteur und Laufbursche und Streifbandschreiber. Früher wurden die Zeitungen ja in Streifbändern verschickt. Also das hat er alles einen großen Teil selber gemacht, auch Abonnentenbetreuung und diese ganzen Dinge, Rechnungen geschrieben, das lief über ihn. Und ich denke, dass das auch so nur funktioniert hat, zumindest am Anfang. Und später hat er ja, das ist ja ein Unikum eigentlich in der Pressegeschichte, auf Anzeigen verzichtet. Das heißt also, es war ihm möglich, die Zeitungsplantagen auf der letzten Seite sozusagen von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr zu reduzieren. Und also ich nehme an, dass es auch nur ging, weil die Sonntagszeitung sich irgendwann schon selbst getragen hat. Vermutlich hat sie auch den Redakteuren keine sehr hohen Gehälter bezahlt. Das setze ich jetzt auch mal voraus.
Das sparsame und effektive Wirtschaften, wie der Publizist Manfred Bosch es für die Sonntagszeitung beschreibt, findet sich auch in der Familie Erich Scheirers. Agathe Kunze, die Tochter.
Also es wurde bei uns einfach gelebt, aber an der Nahrung nie gespart. An der Kleidung wurde gespart. Ich musste zum Beispiel die Schuhe meiner Brüder tragen. Die hatten so Häkchen. Das hat mich furchtbar geniert als junges Mädchen. Oder Mäntel, die so rum zugeknüpft waren, anstatt so. Da wurde ich in der Klasse drum angeguckt. Das hat mich geärgert. Da habe ich auch manchmal gedacht, warum macht er nicht mit? Da hätten wir schönere Sachen zum Anziehen, nicht?
Aber mitmachen, mit dem Strom schwimmen, war Erich Scheirer zutiefst zuwider. Das galt natürlich verstärkt, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernahmen. Die Sonntagszeitung äußert zum Beispiel im März 1933 Bedenken gegen das Ermächtigungsgesetz und wird bis auf Weiteres, wie es hieß, verboten. Nach einigen Wochen hob der württembergische Innenminister das Verbot wieder auf, unter der Bedingung,
dass sich Dr. Scheirer der nationalen Regierung gegenüber streng loyal verhält und in der Sonntagszeitung künftig die Tagespolitik vollständig ausschaltet.
Trotz vieler Schwierigkeiten kann die Sonntagszeitung bis zum Februar 1937 erscheinen. Dann wird Erich Scheirer zum Verkauf gezwungen.
Ich weiß, dass er versucht hat, die ihm verbliebenen Chancen zu wahren. Das war wenig genug, wenn man so will, gemessen an dem, was die Zeitung vorher gewagt hat und erreicht hat bei ihren Lesern. Aber es war andererseits auch genug, dass die Leserschaft ihm doch über Jahre hinweg noch im Dritten Reich die Stange gehalten hat. Das war, glaube ich, ein Effekt, wie man ihn eigentlich öfter beschrieben findet im Zusammenhang mit der Frankfurter Zeitung. Da war einfach ein Organ, in das die narzisstische Sprachregelung nicht vordringen konnte. Da war Scheirer konsequent. Er hat also da keinen Türspalt offen gelassen. Und das war also unter den Bedingungen einer totalitären Presselandschaft offensichtlich sehr viel. Das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen.
Für einige Jahre macht Erich Scheirer nun gezwungenermaßen ein Hobby zum Beruf. Er wird Weinhändler.
Er war ein Feinschmecker und hat sich beschwert, wenn etwas nicht nach seinem Geschmack war. Und er hat natürlich auch sehr gern gute Weine gehabt. Wir hatten einen wunderbaren gewölbten Keller, denn das Haus, in dem wir wohnten, war ein alter Gasthof, Gasthof zum Bären. Und da war ein großer Keller, da zog er seine eigenen Weine. Also das, ich erinnere mich, wie meine kleine Schwester in das Weinfass hineinschlupfen musste, um es zu putzen. Er hat es als alles selber gemacht, das war sein Hobby. Er hat überhaupt gern gelebt. Man muss nicht denken, dass er dauernd grimmig und politisch war, so ist es nicht.
Die Familie war nach Lindau umgezogen, die Gestapo Scheirer, wie er selbst sagte, etwas zu scharf aufs Korn genommen hatte. Im Alter von 56 Jahren wurde Scheirer 1943 noch dienstpflichtig, arbeitete als Fahrkartenkontrolleur und später als Fahrdienstleiter auf dem Bahnhof Lindau. 1945 wartete er sehnlich darauf, geholt zu werden, wieder eine Zeitung machen zu können. Aber die komplizierten Besatzungsverhältnisse ließen eine Rückkehr nach Stuttgart zunächst nicht zu. Im Januar 1946 konnte Scheirer als Redakteur am Schwäbischen Tagblatt in Tübingen wieder in seinem Beruf arbeiten. Und dann im Herbst desselben Jahres holte man ihn vom Neckar an den Nesenbach. Er wurde Mitherausgeber der Stuttgarter Zeitung neben Franz Karl Mayer und Josef Eberle. Und er hat dem Blatt ein klares politisches Profil gegeben. Reinhard Appel hat das alles damals als junger Volontär und Redakteur erlebt.
Er war ein Sozialist, wenn Sie an radikale soziale Gerechtigkeit denken. Aber er war kein Marxist. Er war ein radikaler Demokrat. Er hat zum Beispiel gewisse marktwirtschaftliche Prinzipien ausdrücklich verteidigt, wenn man daran erinnert, dass er ja ein Mitarbeiter, enger Mitarbeiter von Naumann gewesen ist in Berlin, wird man das verstehen. Er war zum Beispiel auch ein Mann, der sich ganz engagiert für das Mehrheitswahlrecht eingesetzt hat. Und die Furchtlosigkeit auch vor der damaligen Macht, ob das die Besatzungsmacht war oder auch die Regierung Reinhold Mayer, der ja nun selber Liberaler war, das hat Reinhold Mayer nicht davor geschützt, von uns angegriffen zu werden. Und ich bin es ja gewesen, der als junger Reporter die Anklagen gegen Reinhold Mayer wegen dessen Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933 für die Zeitung mit vorbereitete. Und da galten wir natürlich schon als ein sehr aggressives, offensives, linkes Blatt. Aber wir waren aufklärerisch. Uns konnte man nicht als eine sozialistische Zeitung bezeichnen, sondern in einem guten Sinne radikale Demokraten.
In diesen Jahren bei der Stuttgarter Zeitung hat Scheirer auch sprachlich manche Traditionen der Sonntagszeitung fortgesetzt. Er wollte saubere und klare Sprache im Blatt haben, war ein Feind aller Übertreibungen und Superlative. Lieber katzennüchtern als pompös schreiben war sein Motto. Schlechter Stil, sagte er, ist das Ergebnis unscharfen Denkens.
In den Redaktionskonferenzen mit Erich Scheirer war es teilweise ein Vergnügen und teilweise war es natürlich auch eine Schulstunde, eine Lehrstunde, wenn er dann die Zeitung vor sich hatte und einzelne Artikel aufspießte und mit seinem unerbittlichen Sprachempfinden, also schlechtes Deutsch, kritisierte übrigens auch über 600 Glossen gutes Deutsch. Das waren ganz knappe, kurze Artikel von vielleicht höchstens 6, 7, 8 Zeilen, wo er irgendetwas aufspießte und damit sehr viel dazu beigetragen hat, ein gutes Deutsch ins Blatt zu bringen.
Bis Ende 1954 war Erich Scheirer Mitherausgeber der Stuttgarter Zeitung. In den letzten Jahren aber nicht mehr mit dem Hochgefühl, das ihn zu Beginn beseelt hatte. Denn die Eigentümerverhältnisse im Verlag hatten sich verändert. Die ganze Entwicklung der Bundesrepublik verlief nicht ganz so, wie Scheirer sich das vorgestellt hatte. Agathe Kunze, seine Tochter.
Im September 1946 wurde auf dem Tagblattturm, also in dem die Stuttgarter Zeitung war, die schwarz-rot-goldene Flagge gehisst. Das war für ihn irgendwie, jetzt ist es erreicht. Da war also, da merkte man, dass er in Hochstimmung war. Da dachte er, jetzt kann man nochmal anfangen. Hat es auch so versucht. Und ich möchte sagen, von Jahr zu Jahr hat er gemerkt, dass den Bundesbürgern eben doch wichtiger war die Restauration, das gute Essen, das Wohlsein und nicht die politischen Ideen. Und da hat er eigentlich langsam resigniert, vor allem weil er merkte, dass seine Partner, zum Beispiel Josef Eberle, mit dem er ja in den 20er Jahren, als Eberle noch Kommunist war, eng zusammengearbeitet hat, total auf die andere Seite geschwenkt war. Das hat ihn sehr zurückgeschlagen. Und er konnte auch wohl in den Anfangsjahren an der Stuttgarter Zeitung seine eigenen Ideen noch durchführen und durchsetzen. Er hatte ja immer die Belegschaft hinter sich, aber nachher ging es nicht mehr.
Dennoch, Erich Scheirer blieb ein Mann des aufrechten journalistischen Ganges, blieb ein Rebell gegen Stumpfsinn und Hochmut, wie das der Kulturkritiker Kurt Roschmann einmal genannt hat. Ende 1954 schied er bei der Stuttgarter Zeitung aus und am 3. August 1956 ist Erich Scheirer in Schorndorf gestorben. Gestorben keineswegs als verbitterter, täuschter Mann. Solche Vermutungen weist seine Tochter entschieden zurück.
Nein, nein, ist glaube ich nicht. Er war resigniert, kann man sagen, aber enttäuscht nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass er gedacht hat, er hat seine hochfliegenden Pläne zu hoch gehabt. Heute denke ich manchmal, er hat vieles, was er in seiner radikalen Zeit durchzusetzen versucht hat, etwas relativiert. Er hat zum Beispiel, was mich immer sehr gewundert hat, Wochen und Monaten im Krankenhaus, er war ja in Schorndorf, wo er auch gestorben ist, hat er die Bibel gelesen. Das war seine Lektüre. Und er hat zu mir mal gesagt, das ist doch eigentlich ein wunderbares Buch, eigentlich das Einzige, was man zu lesen bräuchte. Ich meine, er war nie gegen die Bibel, aber Sie wissen ja, er war Kirchengegner, war aus der Kirche ausgetreten. Aber das war seine letzte Lektüre. Da steht alles drin, hat er gesagt, das ist die Wahrheit.